Dann haben wir so 1-2 Minuten Umbau schätzungsweise pro Speaker. Das heißt, bei 10 Talks sind wir bei, naja, etwa 70 Minuten. Ich habe hier vorne was zum Zeitzählen. Und ich habe noch was zum Krachmachen mitgebracht. Da werde ich euch dann abbrechen. Und erstmal einen Hinweis geben, eine Minute bevor Schluss ist, da spiele ich einen kurzen Ton ein und dann am Ende mache ich richtig Krach. Na, ich weiß ja nicht, wer über die Bratschenwitze Bescheid weiß, aber ich habe eine Bratsch und ich werde sie einsetzen. Genau. So, dann, ja, das sind im Prinzip die Regeln. Dann kann es schon losgehen. Dann würde ich die Anna auf die Bühne bitten. Und genau.
Gibt es jetzt von meiner Zeit ab? Okay. Okay. Also ich würde euch gerne was erzählen über eine geplante, noch nicht vorhandene europäische Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung, was ein bisschen gut überleitet von dem letzten Vortrag, der hier auch EU-mäßig war. Und zwar, es geht weiter in Sachen EU und Vorratsdatenspeicherung und wie sicherlich einen gewissen, irgendwie ist 2006 ja die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. In der Zwischenzeit haben ganz viele Leute festgestellt, die Vorratsdatenspeicherung-Richtlinie ist ein bisschen komisch und irgendwie so nicht wirklich tragbar und generell ziemlich mies. Und dann gibt es eben Leute, die wollen die verändern und Leute, die wollen sie abschaffen, also wir. Aber die Veränderung wird halt immer wieder verschoben, aus mehr oder weniger politischen Gründen. Und wie vorhin auch schon gesagt wurde, sind ja im Juni 2014 wieder Europawahlen und quasi das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, an dem die Überarbeitung wieder aufgenommen wird, weil dann eben ein anderer Kommissar und eben nicht mehr Cecilia Malmström Vorsitzende ist und dann quasi wieder frischer Wind kommen kann. Das sehen wir als Chance und deshalb wollen wir eine Bürgerinitiative machen, die bis 2014 abgeschlossen ist. Um eben Druck auszuüben auf die Kommission und das Parlament, die Direktive abzuschaffen und die E-Privacy-Direktive von 2002 so zu ändern, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mehr einfach so wieder eingebracht werden kann. Das heißt, dass die auch nicht mehr durch die Hintertür dann einfach wiederkommt. Und dafür gibt es relativ harte Voraussetzungen. Man braucht dafür 1 Million gültige Unterschriften. Das heißt, man braucht nicht nur einfach irgendeine Liste, wo Unterschriften drinstehen, sondern man braucht vollqualifizierte Unterschriften mit Anschrift, Adresse und so weiter von den Leuten. Das wäre nicht mal das Problem. Man braucht die Unterschriften aber in vielen Mitgliedstaaten, das heißt, es reicht nicht, wenn wir jetzt sagen, wir haben in Deutschland irgendwie eine starke Bewegung, wir sammeln jetzt 1 Million Unterschriften in Deutschland, sondern wir brauchen die Unterschriften in 7 Mitgliedstaaten über bestimmten Quoten. Die Quoten habe ich jetzt mal beispielshaft aufgezählt. In Deutschland wären das zum Beispiel die 74.000, in Malta wären das irgendwie 3.700, da könnte man sagen, gut, das ist ja wenig, aber wenn man sich dann anguckt, das ist quasi prozentual wesentlich mehr von der Bevölkerung, als das in Deutschland wäre, sieht man schon, wo ein Problem sein könnte. Vor allem, da es jetzt nicht in jedem europäischen Land eine starke Datenschutzbewegung gibt oder eben Leute, die das stemmen könnten, die Unterschriften zu sammeln. Und um das Ganze irgendwie realistisch durchzukriegen, haben wir uns überlegt, wie so die Zeitplanung davon aussehen könnte. Also wir, muss ich nochmal sagen, also ich war auf der Freedom.4 in Brüssel, da haben wir unter anderem auch mit Jan Albrecht geredet und der Fürbit war da und ganz viele Leute waren da, also der Fürbit hat es organisiert. Und da war so der Konsens, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, sowas zu machen und deshalb sucht man erstmal nach Leuten, die es unterstützen und nach Verbänden in Europa, die es unterstützen, die das finanzieren. Und man muss auch das Online-Petitionstool irgendwie anerkennen lassen, weil es da auch relativ starke Regelungen für gibt. Da würde sich aber, soweit ich weiß, der Fürbot drum kümmern, dass es vom BSI zertifiziert wird bis dahin und man dann auch Online-Unterschriften sammeln kann, nicht nur auf der Straße. Und um das zu koordinieren, was jetzt das nächste Anstehende ist, wird es eine Konferenz in Amsterdam geben. Die wird Ende November, Anfang Dezember diesen Jahres noch sein, das heißt relativ kurzfristig. Dann muss die Bürgerinitiative irgendwann registriert werden. Das kann bis zu 2 Monate dauern. Das Online-Sammelsystem muss dann nochmal zertifiziert werden von der EU, nicht nur vom BSI. Das dauert dann auch nochmal 1 Monat. Dann können die Unterschriften gesammelt werden. Da natürlich der Plan ist, das bis zur nächsten Europawahl durchzukriegen, muss ab 2013 Mitte angefangen werden, diese Unterschriften zu sammeln. Das ist ein relativ straffer Zeitplan, wenn man sich guckt, was da vorher noch laufen muss. Danach müssen die Unterschriften dann auch anerkannt werden. Das kann nochmal bis zu 3 Monate dauern. Das heißt, setzen sich die Leute hin, die gucken all die Unterschriften durch und schauen, ob die gültig sind, ob es die Leute wirklich gibt, ob die da wohnen, ob die Falschangaben, ob die doppelt da sind. Und dann werden die bei der Kommission vorgelegt. Was heißt, dass die Kommission sich dazu verpflichtet, nicht das irgendwie umzusetzen, was gefordert ist, sondern das nochmal zu prüfen, das anzuhören und quasi eine Antwort zu geben. Und das kann nochmal bis zu 3 Monate dauern und dann hoffen wir, haben wir irgendwas erreicht damit. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass es irgendwie erfolgreich ist. Es ist bloß ein Mittel quasi, um eine Art gute Lobbyarbeit zu betreiben oder um öffentlichen Druck aufzubauen, eben Bevölkerungsdruck aufzubauen, um das Thema anzuhören. Was ich jetzt von euch mir erhoffe, ist, dass ihr uns helft. Und zwar auf der einen Seite könnt ihr uns helfen, indem ihr nach Amsterdam kommt. Auf der anderen Seite könnt ihr uns ganz viel helfen, wenn ihr uns sagt, dass wenn ihr zum Beispiel europäische Kontakte habt von irgendwelchen Menschenrechtsgruppen, irgendwelchen Journalistenverbänden, Ärzteverbände, Hackerspaces, Aktivisten, sagt uns Bescheid, wer das ist oder gibt uns persönliche Kontaktdaten, weil man dann Leute einfach besser erreicht. Die andere Sache ist, wenn ihr zu viel Geld übrig habt, könnt ihr uns auch gerne sponsern, weil es natürlich auch Leute gibt, die das irgendwie hauptberuflich oder in der Zeit machen müssen, Infos verbreiten und dann Unterschriften sammeln. Und so könnt ihr mich erreichen unter Jabber und das ist die Mailingliste, auf der ihr euch eintragen könnt. Und vielen Dank.
Der nächste kommt, dafür noch mal Zeit, um die Mailingliste zu sehen.
Ah, ja, klar.
Der nächste bin ich gleich.
Achso, dann
sind wir. Ja, du kannst aber, wir können die Mailingliste dann noch ins Wiki posten. Ja, also stell mir die Links dann ins Wiki einfach, dann könnt ihr die auch abrufen.
Ja, und ihr könnt mich natürlich auch ansprechen, also ich bin ja noch ein bisschen hier. Dann vielen Dank.
Genau.
So, den nächsten Talk, den habe ich selber reingeschrieben, weil am Anfang noch so wenig Talks waren. Ich habe gedacht, wenn ich schon mal herkomme mit meiner Bratsche, ach, ich muss die Zeit anmachen. Moment. Ah ja, ich bin natürlich selber völlig unparteiisch. Okay, wenn ich schon mal herkomme mit meiner Bratsche, dann kann ich euch ja was drüber erzählen. Und zwar was ich ganz besonders toll finde, was ich mich früher immer gefragt habe, warum klingt G-Dur und Gis-Dur eigentlich anders? Also es gibt ja, die Komponisten haben ja irgendwie was geschrieben und ein strahlendes G-Dur und Sinfoniekonzert und in einem nicht so strahlenden Gis-Dur oder Zess-Dur oder was auch immer. Und wenn man sich das fragt, dann ich habe kein absolutes Gehör, ich habe nur ein relatives Gehör, da ist ja eigentlich gar kein Unterschied dabei. Da gehe ich einfach auf dem Klavier ein Stück zur Seite und dann passt das Ganze ja. Und das ist aber nicht so. Und woran das liegt, will ich euch jetzt versuchen, in 5 Minuten zu erklären. Jetzt nur noch 4,5. Und zwar habe ich da meine Bratsche mitgebracht. Klar. Und wenn man auf der Bratsche einen Ton streicht, dann ist das erstmal eine Sägezahnschwingung. Also, das hat ja jeder schon gehört. Das liegt daran, dass ich erst ein Stück ziehe mit dem Bogen, das heißt, die Saite klebt ein Stück dran und dann kommt dieser Punkt, wo es abreißt und die dann runterschnellt. Das heißt, ich ziehe die Saite nach oben, dann knallt es nach unten und dann ziehe ich es wieder nach oben und knallt es wieder nach unten. Das sieht dann am Ende aus wie eine Sägezahnschwingung. Und da gab es den Herrn Fourier, der hat gesagt, jede Schwingung kann ich zerlegen in ihre Grundfrequenz und ein Vielfaches der Grundfrequenz, also in Sinusschwingung der Grundfrequenz und Vielfaches. Das heißt, ich kann diese Schwingung, wenn mal angenommen, die ist jetzt 100 Hertz, kann ich zerlegen in viele Schwingungen von 100 Hertz, 200 Hertz, 300, 400, 500. Und dann habe ich viele Sinusschwingungen. Wenn ich die alle überlagere mit einem bestimmten Faktor, dann bekomme ich genau diese Sägezahnschwingung heraus. So, und jetzt muss man sich fragen, wie funktioniert das mit den Intervallen? Es gibt ja Reihenintervalle und Kennereihenintervalle. Und was ist das eigentlich? Es gibt erst die Oktave. Und die Oktave, die klingt dann so. Und wenn ich die zusammenspiele, da hört man schon relativ sauberen Ton. Das liegt daran, die Oktave ist genau das Doppelte der Grundfrequenz. Das heißt, die ist 200 Hertz. Und die Grundschwingung war jetzt 100 Hertz. Das heißt, die Oktave kann ich zerlegen in 200 Hertz, 400 Hertz, 800 Hertz und so weiter. 600, 800. Und die andere war 100, 200, 300, 400. Das heißt, jede Obertonschwingung ist wieder in der Grundschwingung drin. Das heißt, eigentlich ist es wie ein Ton. Wenn ich allerdings einen anderen Ton spiele, der nur ein Stückel daneben ist, dann klingt das eben nicht so gut. Und das liegt daran, weil ich eben, wenn ich 190 und 200 spiele und dann die ganzen Obertöne, habe ich eben ganz viele solche kleinen Schwebungen drin. So, und das Ganze, das Schöne ist, man kann das Ganze auch sehen, nämlich wenn ich auf der Bratsche jetzt einen Ton spiele und da habe ich, Moment, da habe ich eine Kamera mit. Kannst du mal kurz So. Halt das mal hier an die Seite dran. Und zwar halt das mal hier, sodass man das sieht. Ich spiele jetzt auf der G-Seite ein C und wir schauen uns mal an, was die C-Seite dabei macht. Sieht man das? Sieht man die Schwingung? Also hier, diese Schwingung, sieht man die? Ja, andersrum. Mal so. Ah ja, ich habe mir das besser vorgestellt, einmal über Kopf noch. Also, wir... Ach, man sieht das nicht so richtig gut. Ich hätte mir das besser vorgestellt. Also wir können es dann ja bei mir anschauen. Die C-Seite schwingt mit und man sieht deutlich in der Mitte einen Tal. Das heißt, man sieht, dass die C-Seite hier schwingt und dann hier wieder schwingt. Weil ich auf der anderen Seite spiele ich eben eine Oktave höher. Das war eine Oktave tiefer. Das sieht man hier. Also die Vorderen können es vielleicht sehen, dass die untere Seite eben mitschwingt. Das heißt, das C klingt viel lauter dadurch, dass die andere Seite noch mitschwingt. Ich erzeuge da auch eine Schwingung. Und wenn ich eben einen Ton spiele, der nicht den anderen genau trifft, zum Beispiel ein B, was einen halben Ton tiefer ist, oder ein Cis, dann schwingt die untere Seite eben nicht mit. Was bedeutet, wenn ich ein C spiele, schwingt die ganze Bratsche viel stärker. So, und jetzt stellt euch ein Orchester vor, die ganzen Geigen sind alle gestimmt G, D, A, E. Die ganzen Celli und Bratschen sind gestimmt C, G, D, A. Das heißt, die sind alle natürlich auf diese Grundtöne gestimmt. Ist ja logisch, dass ich die nie irgendwie auf Cis und irgendwas stimme. Ne? Das heißt, wenn das ganze Orchester ein C-Dur-Konzert spielt oder ein G-Dur-Konzert, dann klingen alle Instrumente viel voller. Und wenn ich eben ein Cis-Dur spiele, klingen alle Instrumente dumpfer. Weil einfach da diese Erregung von außen nicht stattfindet und die anderen Töne eben nicht mitschwingen. Und das ist der Grund, warum G-Dur und Gis-Dur eben doch anders klingt, egal ob ich ein absolutes oder ein reines Gehör habe. So, der nächste, Moritz. Deine Folien, oder? Das ist meine Folie. Die ist hier. Na, kommt das jetzt? Jetzt kommt es bestimmt gleich doppelt.
So, auf geht's. So, hallo, ich bin der Moritz. Und ich habe Geld. Und ich möchte dieses Geld loswerden. Und zwar suchen wir nach Vereinen, wir suchen nach anderen intergalaktischen Organisationsformen, die schon immer darüber nachgedacht haben, Thor zu unterstützen. Und wenn einer von euch sich da angesprochen fühlt oder auch in der weiten Welt des Netzes, hallo Netz, bitte mir einfach mal eine E-Mail schreiben. Es gibt Planungen, es gibt Geld und das Geld muss verbraten werden. Das war alles. Danke.
Okay, 4,5 Minuten additional für den nächsten. Dann Hendrik, hast du einen eigenen?
Nein. Okay. Ja, so, ich hoffe, ich verbrate jetzt nicht die ersten 4,5 Minuten damit, dass das hier technische Probleme zu lösen gibt. Sondern, ich muss mal schauen, es erscheint noch nichts. Nicht disabled, sondern
die Kommandozeile anmachen.
So. Ja, jetzt warte ich immer noch. Gut. Disabled.
Jetzt kommt es.
Ha! Super.
Aber es ist.
Ja, gut, ist halt klein, aber ich brauche auch nicht so viel Platz. Man sieht das hier, okay, das nehme ich die Hälfte meines Vortrags schon voraus. Ja, also wir haben jetzt im Laufe der letzten 1,5 Tage bereits mehrmals über Tor gesprochen. Gerade eben schon wieder wurde das Tor-Projekt etwas beworben. Und auch in den Vorträgen gestern haben wir öfters gehört, dass es sich in vielen Stellen lohnt, diesen Anonymisierungsdienst zu benutzen. Um zum Beispiel wie allein hier im Haus gibt es zwar ein öffentliches WLAN, allerdings nicht wirklich verschlüsselt, weil das noch nicht so vorgegeben ist. Und wie verwende ich denn jetzt nun Tor zum Beispiel, um mich selber in einem offenen WLAN, zum Beispiel wenn ich bei Starbucks sitze oder wenn ich bei McDonald's sitze, wo es öffentliche WLANe gibt, die allerdings nicht gut geschützt sind. Und die Einführung in die Tor-Clients selber möchte ich jetzt überspringen. Ich habe jetzt hier schon mal Vidalia laufen und bin, na, wo habe ich Vidalia laufen? Und bin mit dem Tor-Netzwerk verbunden. Nun, wie benutze ich nun Programme, die netzwerkfähig sind, allerdings keine eigenen Proxy-Einstellungen mitbringen über diesen Tunnel? Da habe ich zum Beispiel, ich weiß, das geht sich ja auch anders, dieses wunderschöne kleine HTTP-Werkzeug, Curl, was mir zum Beispiel eine Webseite direkt in der Konsole anzeigen kann. Zum Beispiel die Seite ifconfig.me. Und die zeigt mir einfach bloß an, welche IP ich gerade nach außen sichtbar habe. Nun, dieses Programm bietet mir jetzt trivial keine Einstellmöglichkeiten, zu sagen, verwende bitte diesen Proxy. Und viele andere, zum Beispiel mein Lieblings-Instant-Messenger-Client, verwendet es nicht. Oder ich möchte es zum Beispiel nicht andauernd in diese Einstellung in meinem E-Mail-Client reingehen, um dann explizit an dieser Stelle zu sagen, ich möchte mich jetzt über Tor verbinden. Dafür gibt es ein nettes kleines Kommandozeilen-Werkzeug. Und das ist eigentlich das einzige Hardwerkzeug, was ich hier vorstellen wollte, nämlich Proxy Chains. Und mit ein bisschen Glück erzähle ich den meisten hier nichts Neues, aber es sitzen ja vielleicht auch ein paar Leute hier, die neu in diesem Thema sind. Proxy Chains macht einfach nur das, dass es dem Programm, was ich als nächstes übergebe, nämlich zum Beispiel Curl, und dann denselben Aufruf starte, dem stellt es eine Umgebung zur Verfügung und abstrahiert von dem normalen Netzwerk, was es gibt, und leitet alles durch den Tunnel, den ich angegeben habe. In diesem Fall habe ich in der Konfiguration von Proxy Chains, die in meinem Home-Verzeichnis liegt, nämlich einfach bloß hier unten angegeben, bei mir läuft ein kleiner Tunnel, ein kleiner Proxy-Server auf der Maschine auf Port 9050. Das ist das, was Vidalia zur Verfügung stellt. Und jedes Programm, was ich jetzt durch Proxy Chains starte, verwendet nun automatisch diesen Tunnel, nämlich zum Beispiel mein kleiner Curl-Aufruf. Ich mache das nochmal, meine IP nach außen ist momentan immer noch die 9445 und so weiter. Und nun schreibe ich einfach Proxy Chains davor. Und ich sehe so ein bisschen Output von Proxy Chains selber und zum Schluss den Aufruf von Curl. Und man sieht, ich sehe nach außen als aus wie eine andere IP, und die Seite bietet noch einen kleinen Dienst an, nämlich dass er mir den Hostnamen, der noch außen sichtbar ist, darstellt. Und das sieht man bei Tor Exit Nodes, die haben nämlich sehr schöne Namen. Dieser heißt exit2.iprelator.se. Viele heißen auch Manning oder this.is.a.tor.exit.node.irgendwelche Domain. Ja, das ist ein kleines Werkzeug, mit dem ihr ganz schnell mit Programmen, die keine Proxy-Einstellungen zur Verfügung stellt, euch durch andere Netzwerke tunneln könnt. Vielen Dank.
Dann Maha. Maha, du bist dran.
Okay. Ich kann mal was sehen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Das, so. So, das war die Melodie Think aus Jeopardy und die ist urheberrechtlich geschützt. Die Einnahmen, die der Künstler erzielt hat, liegt bei ungefähr, laut Wikipedia, glaube ich, sind es ungefähr 1,7 Millionen Euro an Royalties. Also man kann viel verdienen mit Musik. So, ja, Google Latitude, darüber möchte ich sprechen. Einige erinnern sich ja daran, dass im letzten Jahr es hier einen Vortrag gab von Malte Spitz. Der hat seine Vorratsdaten von der Telekom bekommen und das Ganze ist visualisiert worden in einem Open Data Projekt von Zeit Online. Dafür hatte er, beziehungsweise Zeit Online, gemeinsam den Grimme Online Award 2011 bekommen. Natürlich bin ich nicht neidisch, weil ich auch einen Grimme Online Award 2011 bekommen habe für das Neusprech-Blog, also neusprech.org. Also das sei denen gegönnt, war ja auch viel Arbeit, aber als ich hier saß, habe ich gedacht, irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Also diese Art der Visualisierung, ich bin erst nicht drauf gekommen. Erst auf der Rückfahrt ist mir das aufgefallen, dass gibt es bei Google, nämlich Google Latitude. Ich habe mich dann auch vor einem Jahr gleich angemeldet und da gibt es also sehr schöne Auswertungen und da kann man genau das sehen. Das ist zum Beispiel meine Reise hierhin, da kann man genau nachvollziehen, wie ich gereist bin mit Timestamps und so, also genauso, wie man das kennt von Malte Spitz Auswertung. Ja, und das gibt es natürlich bei Google schon viel länger. Also ist sozusagen eine Art, das, was Zeit Online gemacht hat, könnte man fast als Plagiat bezeichnen, wussten sie das wahrscheinlich nicht, haben das nochmal neu gemacht. Ist natürlich trotzdem viel Arbeit, das umzusetzen. Ja, aber Google kann natürlich noch mehr, es wäre ja nicht Google. Es gibt dazu auch eine Auswertung, die man sich anschauen kann. Da gibt es so einen Link, der heißt Dashboard und dann sieht man so einige Dinge über sich, wie man hier sehen kann, wie man nämlich zum Beispiel seine Zeit verbringt. Also ich bin offensichtlich ständig unterwegs. Selten zu Hause und arbeiten tue ich, glaube ich, noch weniger. Ja, also schauen wir uns das weiter an auf dieser Seite. Da sieht man also, ich habe in der letzten Woche 3 Stunden gearbeitet und durchschnittlich arbeite ich 3 Stunden in der Woche. Das ist natürlich nicht wirklich meine Arbeitszeit, aber das ist die Zeit, in der ich kürzlich in der Uni war. Ich habe da auch nie was eingegeben. Wir haben selber herausgefunden, dass in der Austraße 33 mein Arbeitsplatz ist. Gut, der ist in Wirklichkeit, heißt die Straße an der Universität 5, aber die Ausstraße 33 ist ungefähr ja 50 Meter entfernt und sie haben es also richtig eingeordnet, dass ich da offensichtlich arbeite. Allerdings doch eigentlich mehr als 3 Stunden. Gut, zu Hause, da war eine ganz komische Adresse eingegeben, das habe ich selbst geändert, deshalb steht da updated. Da stand nämlich nicht meine Heimatadresse, sondern da stand die Adresse der ICMP, eine Hacker-Veranstaltung. Dort bin ich angeblich zu Hause, mitten auf dem Acker. Hat nicht so gut geklappt. Aber ich bin durchschnittlich 3 Stunden die Woche nur zu Hause, was auch seltsam ist. Das ist mal geändert, um zu gucken, ob da was Vernünftiges rauskommt. Ja, und dann sieht man natürlich noch mehr, wo ich überall gewesen bin. Die Angaben stimmen sogar. Wie viel Zeit ich so unterwegs gewesen bin, weiß ich nicht. Könnte stimmen. Also das fand ich alles schon sehr eindrucksvoll, was man da herausfinden kann. Hier sieht man noch ein bisschen mehr über meine Reisen. Ich war also in Österreich, in Frankreich, in Spanien, in der Schweiz, in Luxemburg, in Dänemark, in den Niederlanden. Ja, stimmt alles. Also ganz interessante Angaben. Es gab in der letzten Woche, als ich das getestet habe, sogar noch ein bisschen mehr zu sehen. Zum Beispiel, dass ich an einer obskuren Adresse eine halbe Stunde öfter an Wochentagen bin. Das war der Physiotherapeut, wo ich wegen meines kaputten Rückens immer hingehe. Der ist nicht registriert bei Google, deshalb haben die nicht herausgefunden, was das ist, aber immerhin ganz interessante Angaben gemacht. Ja, jetzt natürlich die Frage, ist das schlimm oder nicht schlimm? Ja, natürlich ist das schlimm, aber es hilft eigentlich nichts, wenn man sagt, da mache ich nicht mit. Also ihr könnt ruhig bei Latitude mitmachen, denn wenn ihr so ein Android-Phone habt, was zu Google telefoniert, registriert Google das sowieso. No, dann kann man das auch ausnutzen. Und wenn ihr ein Apple-Phone benutzt und irgendwas mit Lokaldaten macht, ist das sowieso bei Apple. Also könnt ihr auch Apple Friends benutzen. Da haben eure Freunde noch was davon. Also das empfehle ich. Aber warum ich eigentlich hier oben stehe, ist, ich möchte ein bisschen Werbung machen für eine Veranstaltung am 27. und 28. Oktober, nämlich der erste Geburtstag des Hackerspace Backspace in Bamberg. Da gibt es auch eine Adresse, wo ihr mehr Informationen bekommt. Ihr könnt auch diesen QR-Code abfotografieren. Dann kommt ihr zu dieser Adresse, die daneben steht. Und ja, ich habe noch meinen Kontakt draufgegeben. Zeitgemäß natürlich Jabber und nicht Twitter, denn das ist ja tot. Jetzt benutzt man ja ADN, wie ihr alle wisst. oder Identica und da habt ihr dann meinen Nick. Das war's.
Francesco?
Da. Jo, danke.
Okay, und jetzt erzählt uns Francesco was über Formulare in HTML5.
Jo. Wenn das hier klappt. Okay, ja, ich erzähle euch kurz was über Formulare in HTML5, was es da so Neues gibt. Das hier ist das Logo von HTML5 und wie viele von euch wahrscheinlich wissen, hat ja HTML5 den Krieg gegen Flash gewonnen, zumindest was die mobilen Endgeräte angeht. Da hat Adobe ja den Support und die Entwicklung komplett eingestellt. Und was viele von euch wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass man mit HTML5 auch Nazis bekämpfen kann. Ja. ja, erstmal zu den Input-Typen, die es vor HTML5 gab. Da gibt es eben ja, die Sachen, die man so kennt. Text für ein einfaches Textfeld, Submit für einen Submit-Button, also nichts Neues. Und mit HTML5 kommen eben diese 13 dazu. Also es ist jetzt eine ganz schöne Menge und es sind auch alle relativ selbsterklärend. Zum Beispiel der Typ E-Mail eben für ein E-Mail-Feld. Ja, vorher hat es eben so ausgesehen, wenn man wollte, dass ein Benutzer ein Formular eingibt und solche Daten hinterlässt, wie Farbe, ein Datum oder so, hatte man mit nativen HTML-Mitteln einfach keine andere Wahl. Das musste man so machen, was eigentlich ziemlich doof ist und langweilig. Und jetzt mit HTML5 wird dann eben sowas gerendert, zumindest in Browsern, die das unterstützen. Es sind noch einige. Und genau, das sind quasi Sachen, die gerendert werden vom Browser selbst, ohne dass man als Autor da irgendwas machen müsste. Und das ist ziemlich cool. Genau, eine kurze Demo dazu, wenn man das sieht. Ja, also hier oben habe ich ein ganz kleines Feld und das ist eben der Input mit dem Typ Color. Und hier wird dann auch in dem Fall der native Color Picker von Mac OS X aufgerufen. Und das, was dann übertragen wird, wenn man das Formular absendet, ist eben dieser Hexcode. Das ist sehr praktisch. Und wenn man sich das mal anguckt. Genau, ist es wirklich nur einfach nur diese Textzeile. Das ist ziemlich cool. Ja, dann zeige ich euch mal den Kalender. Hier hat man wirklich einen voll funktionsfähigen Kalender. Das rendert alles der Browser. Und ja, ist als Nutzer wirklich extrem praktisch. Und ja, dann noch ein Beispiel, das E-Mail-Feld. Das Praktische ist, dass der Browser dann auch erwartet, dass der Nutzer wirklich eine E-Mail eingibt. Das heißt, es gibt eine eingebaute Fehlervalidierung. Das heißt, wenn ich jetzt hier das hier eingebe, dann wird das Formularfeld einfach nicht abgeschickt. Das ist sehr praktisch. Und ja, es werden auch einige Attribute hinzugefügt in HTML5. Es gibt zum Beispiel das Required-Attribut. Das heißt, das Formular erwartet dann, dass der Nutzer das auch wirklich ausfüllt. Genau, so viel dazu. Eine nette Zugabe ist, dass für Touchgeräte, wenn man Input mit dem Typ Tel für Telefon eingibt, dann wird sofort das passende Keyboard-Set ausgegeben für den Nutzer. Das ist sehr praktisch. Oder bei URL ist dann unten eben ein Slash und .com. Was auch sehr nett ist, was auch einer der Prinzipien von HTML5 ist, ist, dass es einen sehr netten Fallback gibt, dass für Browser, die diese Input-Typen nicht verstehen, wird einfach automatisch ein Input mit dem Typ Text gerendert. Das heißt, ich fand diese Analogie hier ganz gut, für HTML5-fähige Browser hat man eben eine funktionierende Rolltreppe, man kommt komfortabel und schnell ans Ziel. Und für IE6-Nutzer bleibt das Ganze immer noch nutzbar. Man kann das dann als Treppe benutzen, kommt auch ans Ziel, aber ist ein bisschen blöder. Ja, vielen Dank.
Gehen. das Bug-Game, Neko. Geschützt?
Nein. Zu alt.
Zu alt?
Schutzfrist ist abgelaufen. 75 Jahre Postmortem Autori.
Okay. Schutzfrist abgelaufen. Kein Spiel.
Richtig.
Also, ich möchte mit euch über ein kleines Projekt sprechen, das ich angefangen habe, als die Datenspuren so in die Planungsphase gingen. Ich bin erstmal Nico und ich habe unter anderem das T-Shirt-Design gemacht. Und während der Arbeiten zum Design ist mir eben die Idee gekommen, man könnte ja ein kleines Spiel daraus machen. Da ich es leider aber nicht so der gute Programmierer bin, ist es nicht ganz fertig geworden. Ja, tut mir leid. Geschrieben ist es in Lua und ich benutze das Loewe-Framework. Ich möchte es euch mal, soweit wie es funktioniert, vorführen. Und zwar haben wir hier ein klassisches kleines Spielfeld. Den Käfer gibt es auf T-Shirts zu kaufen, der krabbelt auch über die Webseite. Eigentlich müsste er bekannt sein. Man kann hübsch die Räume wechseln, was ziemlich schwierig war, aber eigentlich ist das Hauptziel des Spiels, alle Cookies zu finden und einzusammeln. Und das sind im ersten Level 3 Cookies auf 27 Räumen. Viel Spaß. Leider funktioniert das mit dem Einsammeln noch nicht ganz richtig. Ja? Frage? Ach so. Also, irgendwo gibt es hier sicherlich ein Cookie. Auf der Konsole im Hintergrund läuft sehr viel noch Debug-Output. Es gibt die Cookies auf jeden Fall. Ich habe schon eins im Spiel gesehen. Wen es weiter interessiert, das Projekt liegt auf GitHub. Wer also vielleicht es sich genauer anschauen möchte, wie es funktioniert, oder mich einfach nur auslachen möchte, wie echt krude das zusammenprogrammiert wurde. So als exemplarisches Beispiel, so nicht. Kann sich das gerne anschauen. Und zwar scannt diesen Code ein. Oder ihr geht einfach auf github.com/neko, geschrieben N-E-K-0, und dann findet ihr es unter Debug Game. Gibt es sonst noch Fragen dazu vielleicht? Ich sehe euch nicht. Ja. Pro Level gibt es eine Begrenzung. Wie gesagt, das erste Level hat 3 hoch 3 Räume. Und für jedes weitere Level, wenn man alle Cookies gefunden hat, wird einfach die Dimensionszahl um 1 erhöht. Also hat man im zweiten Level dann 4 hoch 3 Räume und 4 Cookies zu finden. Nein, gibt es nicht. Man muss es einfach nur finden. Aber es ist einbaubar. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Ja. Das Spiel gibt es noch nicht auf der Website. Aber wie gesagt, dem QR-Code folgen, Git Clone auf diese URL auch anwenden, dann kriegt man den kompletten Code und man muss dann noch das Löwe Framework in der Version 0.8 installieren und dann läuft das auch. Gut. Letzte Minute, letzte Chance zu fragen. Gut, anscheinend sind alle Klarheiten beseitigt. Ich danke fürs Zuhören.
Soll ich was zeigen?
Achso, da hat's ja deine.
Ich habe dein Folie.
Da hat's die ja hier hingelegt.
Also wenn ich die ganzen QR-Codes in der letzten Zeit sehe, da frage ich mich, ob wir wirklich eine Input-Validierung für die QR-Codes sinnvoll vornehmen können, so eine human-readable. Ich denke dann immer an den einen Vortrag, der vor Jahren mal war, über die Strichcodes, die man auf die Bierdosen unten drauf klebt, um dann Geld zu bekommen beim Kaufen der Bierdosen.
Also ich wollte mal kurz, passt schon, ja, ja. Also ich wollte mal kurz über Floating Chambers reden, falls das jemand nicht kennt. Manchmal sieht man das in irgendwelchen Sci-Fi-Serien oder sowas. Im Endeffekt handelt es sich dabei um einen Tank. Da kann man reinsteigen in den Tank und bekommt dadurch eine Schallisolierung. Er ist dunkel, also in der Regel. Manchmal gibt es auch so ein bisschen LED zum Anmachen oder man kann ihn auch offen lassen, wenn man am Anfang anfängt zu floaten, dann fühlt sich nicht jeder komfortabel in der Dunkelheit. Das Wasser wird auf ungefähr 34,5 Grad erhitzt. Das ist die Körperaußentemperatur. Sprich, man empfindet es weder als warm noch als kalt. Das ist einfach neutral. Und in dem Wasser ist extrem viel Salz. Also die Dichte vom Wasser ist höher als der Körper und der Körper schwebt folglich auf dem Wasser. Ich hab so einen Tank bei mir zu Hause stehen. was da oben dieses kleine Fläschchen, das ist Wasserstoffperoxid, das dient dazu, um zum Reinigen. Und manchmal oxidiert das ein bisschen. Ich habe in meinem Tank Bittersalz, das ist ein bisschen besser als normales Kochsalz. Das wird in so Heilbädern wird das benutzt. Und kann man auch mal reingucken, das sieht innen ungefähr so aus, der ist 2 Meter lang und 1 Meter breit von der Liegefläche. Hinten sieht man hier so da kommt zum Reinigen vom Wasser, hat man eine Pumpe mit Reinigungsfilter, den zeige ich nachher nochmal kurz. Und das, was da noch so provisorisch dranhängt, das ist ein Trinkbeutel, weil wenn man da viele Stunden drin liegt, dann durstet man unter Umständen stark aus und möchte was trinken und nicht unbedingt rausgehen, deswegen habe ich da einen Trinkbeutel. Und das ist mein Filter. Dann kann man sich quasi da reinlegen, Deckel zumachen und liegt eigentlich im Nichts. Und wenn man sich nicht bewegt, nach ein paar Minuten verschwimmt dann die Grenze zwischen der Flüssigkeit und der Luft, weil das halt auch auf die 34 Grad durch die Wassertemperatur sich schon anwärmt. Und dann nimmt man so ziemlich nichts mehr wahr. Das ist extrem entspannend. Und man kann auch drin schlafen, mache ich gelegentlich. Das ist Floating Tank. Es gibt auch so öffentliche Floating-Einrichtungen, die sind nur relativ teuer, wenn man da so eine Stunde oder eineinhalb, da ist man so ab 45 Euro dabei. Und das war mir natürlich zu teuer. Da habe ich mir gedacht, ach, ich baue mir so ein Ding und habe das zufälligerweise auf eBay gefunden. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist billiger, wenn ich mir einen 20 Jahre alten Tank kaufe und den ein bisschen aufrüste mal, als den komplett neu zu bauen. Ja, und das war es eigentlich. Fragen? Der Wasserstand ist ungefähr so. Also wenn man den Kopf nicht bewegt oder so, geht man nicht unter, man kann sich wirklich völlig entspannen. Nö, überhaupt nicht. Also Man bewegt sich auch nicht beim Schlafen, weil man sich nur bewegt, wenn man Druckstellen hat. Und dadurch, dass ich auf dem Wasser schwebe, habe ich keine Druckstellen, also schläft man extrem ruhig. Es kann manchmal passieren, dass über die Haare oder so Wasser ins Auge kommt. Das ist dann sehr schmerzhaft. Aber da muss man einfach dann 10 Minuten liegen und dann dreht das wieder raus und dann geht das schon wieder. Oder man nimmt einen Waschlappen mit Wasser und tut das ein bisschen rausdrücken. So. Aber ja, man kann sich ja dran gewöhnen. Ja? Ob der Tank oben offen ist? Naja, der ist hier geschlossen, wie man sieht, dass die Decke und im Prinzip, das ist einfach hier offen. Gleicher Tank. Und wenn man dann drin liegt, ist es dunkel. Und das sieht man hier jetzt nicht. Meinen habe ich auf so 6 Zentimeter Schaumstoff gestellt, damit Hausschall nicht in den Tank eindringen kann. Ja? Also der Tank wurde ja ursprünglich auch für LSD-Experimente entwickelt, so halluzinogene Einflüsse ohne Sinneseindrücke von außen zu beobachten. Ja? Der Höllentrip, ja. Also man sagt im Tank, und wenn man irgendwie so, man kann sie lesen, 5 Gramm Psilocybin, also Pilze, ist extremer Trip. Also for the brave, glaube ich, stand dann oder so. Aber also ja, es ist natürlich extrem intensiv, auch wenn man mehrere Stunden drin liegt, so ab 6-7 Stunden kriegt man Halluzinationen.
Okay, so the next lightning talk will be in English about another language called Lojban. Mi tavla la Lojban la glisho. I will talk to you in English about Lojban, or we will talk. It's a constructed language. Le logjibangu. Okay, so it's a logical language. Le logjibangu in Lojban. Okay. And it was started, the project was started in 1955 by Dr. James Cook Brown. And then the group of linguists and lots of supporters developed the language. And since 1987, it's led by the Logical Language Group. Yeah, and it was originally designed to support the Sapir-Whorf hypothesis, which means basically that language constrains our thinking. So we might develop different thinking patterns when the language is differently constructed. Yeah, and some features of Loglan. It has a logical design. Its grammar is based on predicate logic, so it has no exceptions. It's written phonetically, so it's easy to learn. We pronounce it so as it's written. It's culturally neutral. The Lojban vocabulary was based on roots of 6 mostly spoken languages, which are Mandarin, English, Hindi, Spanish, Russian, and Arabic. Yeah, and it's resistant over noisy channels, so it's easy to spell and understand.
Some more features. It's full of features. It's quite compact. So you don't need, compact. It's you don't need much words. Mathematics, for example, is a first-class citizen. Stuff like most, all, etc. They are numbers in Lojban. And if you think about it, it makes sense. The grammar is unambiguous, so unambiguous. There's only one reading for a sentence. If it's a valid sentence, there's only one way to read it. It's very good for human computer interfaces. You can parse it without context. You know exactly where the words are positioned in your sentence and how they are building the sentence. Then more features is something you have, something like smileys in the language, like EE or EU, words like that, are to express your feelings about something or what you're saying. Much more. It's just the beginning. And yeah, lots of fun. It's really easy to learn. At least I find it that way. And for example, ihu uhe means I'm amazing, wow, something like that. So.
And it's grammar. It's based on predicate logic. So you don't have subjects, verbs, and objects in the normal sense. You have a relation word called selbri, which describes the relation or the function between different arguments. So, selbri is the relation, and those are different arguments. Next slide.
And you have something like root words, that's 1,300 around that. And in your sentence, you usually use one of these gizmos of these root words. And one root word has more than just like go. It has different slots, and you fill in the slots with your meaning, what you want to say. For example, klama means x1 goes to x2, x3, from x3 via x4 using transport x5. So, and this slot you can fill you don't have to, but you can fill it. So you need a little bit more knowledge about it. So, and here is one example. We or I, it's depends on the context. Shoe. In this case, shoe means terminator of the first, or better, it means now starts the selbri. Then your selbri comes, go. La means the next word is a name, so you always know when a name is coming. And Datenspuren, so I go to Datenspuren, or I went. I don't have put in a time, so it's timeless actually, and that's for example something most languages can't express. I cannot say a sentence in German that has no time association.
Yes, and. Yes, we are absolutely obsessed with LodgeBand. We've been like learning it for 2 weeks, so it's just the start. And we're looking for people that would like to do it with us. So please contact us. We would like to start a Stammtisch in Dresden and talk in LodgeBand.
Ja, gibt's den Floating Tank eigentlich auch in Pair-Version? So zu zweit in LodgeBand im Floating Tank?
Ja, okay. Ja, und noch zu sagen, also man kann die sich auch kaufen, aber die sind wirklich teuer. Also so ein neuer Tank.
Sind Floating Tanks, also man kann die sich auch kaufen, die sind nur richtig teuer. Also so 20.000 wollen die meisten dafür haben, weil einfach kleine Produktion. Selber bauen kommt man so ab 1.500 Materialkosten, kann man da sich schon welche bauen.
Okay, macht ihr den Stammtisch dann auch erstmal im Floating Tank? Man kann ja das, die Stille wieder aufheben über ein Kommunikationsdevice, was hier da oben hat.
Kann man da Laptops mit reinnehmen?
Wenn der wasserfest ist.
Ah, kein Problem.
Wie kann ich die Stille wieder umstellen machen? Ich habe aber noch keine Lautsprecher eingebaut.
Ja, aber ich weiß, du gehst ja rein, damit es ruhig ist.
Ja, 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 zum Bett.
Ah, krass. Okay.
Nein, nicht okay.
So, das ist jetzt auf der Liste erstmal der letzte Lightning Talk. Es war allerdings vorhin noch eine Wortmeldung. Also ihr könnt euch noch überlegen. Ah, da sitzt ihr schon. Das heißt, wir haben dann noch einen danach. Und dann könnt ihr noch schauen, wir haben Zeit bis um eins, ob ihr noch schnell aufstehen wollt und irgendwas sagen wollt.
So, hallo, ich bin Marius und ich möchte über das Resultat eines Komplexpraktikums reden, was wir im letzten Semester mit 4 TU-Studenten gemacht haben, unter anderem mit dem Hendrik, der eben den Vortrag über die Proxy-Chains gehalten hat. Und das Ganze sehen wir hier schon mal, wenn wir uns eingeloggt haben, ne? Das heißt Auditorium und im Prinzip Stack Overflow für die Uni. Also das Prinzip ist, wir hatten an unserer Fakultät irgendwie das Problem, dass irgendwie jeder Lehrstuhl seine eigene Mailingliste aufgesetzt hat oder sein eigenes Forum hatte und alles war irgendwie unzufriedenstellend und alle Fragen kamen tausendmal neu und die Lehrenden waren angepisst und die Lernenden genauso. Und deshalb haben wir das hier gemacht. Das ist eine Ruby on Rails App und ist mit Twitter Bootstrap gemacht, also um kurz was zur Technik zu sagen sozusagen. Das ist relativ cool, weil man das auch auf mobilen Devices, man kann das beliebig verkleinern. Ich kann das ja mal zeigen, wenn ich hier, genau, und kann das dann auch auf Smartphones zum Beispiel sinnvoll nutzen, das Ganze. Ich würde ein bisschen mal zeigen, was es gibt. Also man sieht hier schon so die letzte Aktivität, die da herrschte. Wir Beta-testen das gerade an den Informatik-Erstis. Und man sieht schon, sind schon ein paar Sachen hier so reingekommen. Ne? Also man kann Fragen stellen und dann die Lehrenden können aber auch Informationen sozusagen in die andere Richtung an die Lernenden geben. Ne? Dann sieht man hier, gibt schon unterschiedliche Farbcodes auch. Hier gibt es noch keine Antworten auf diese Fragen, ne? Aber es gibt hier durchaus auch schon Sachen, wo Aktivität herrschte. Ne? Und dann gibt es hier auch die Möglichkeit, ne, wenn derjenige die Frage gestellt hat, gesagt, naja, gut, hier ist eine Antwort, die meine Frage zufriedenstellend beantwortet, dann kann man die hier sozusagen als resolved markieren. Ich würde hier einfach mal irgendwie auf so einen Teil draufgehen. Ne? Dann sehen wir hier im Prinzip die Struktur, man kann hoch und runter werten, das sozusagen sollte in Zukunft noch eine Art Belohnungssystem geben. Jetzt momentan gibt es nur eine Art Top-Users, also die Leute, die am coolsten Fragen beantwortet haben, weil sie dann toll bewertet wurden. Genau, und man kann natürlich dann Kommentare machen und was sehr cool ist, ist, dass, also hier, das sind die Kurse, in die ich jetzt gerade eingeschrieben bin, das ist jetzt nur das Support-Center, was man benutzen kann, was wir irgendwie relativ einfach durch diese ganzen Rails-Gems einbinden konnten, ist, dass wir gefühlt 1000 Markup-Languages unterstützen, also irgendwie Markdown und alle möglichen anderen Sachen und auch LaTeX. Das heißt, wenn man irgendwie mathematische Fragen hat, dann kann man die hier posten und kann das direkt in seine, was ich was, Arbeit einfließen lassen oder keine Ahnung was. Genau, das Ganze ist auf GitHub und wer gerne mithelfen möchte, ist herzlich dazu eingeladen und auch wer sich denkt, naja cool, das ist vielleicht nicht nur für die Informatikfakultät in Dresden eine gute Idee, sondern auch für meinen Lehr- und Lernbetrieb, welcher Art auch immer, der sei herzlich eingeladen, das zu nutzen. Vielen Dank. Ja, genau. Und wer TU-Student ist, kann das natürlich gerne jetzt schon nutzen. Man kann sich da registrieren mit einer TU-E-Mail-Adresse unter auditorium.inf.tu-dresden.de. Gibt es Fragen? Ja.
Inwieweit ist es geplant, die vorhandenen Mailinglisten damit einfließen zu lassen oder die ganzen Kurse, die irgendwo angegeben werden, damit reinfließen zu lassen, dass ich eigentlich nur noch ein Web-Frontend habe?
Ja, also momentan ist das nicht geplant, weil das, glaube ich, ein riesiger Aufwand wäre, weil alles unterschiedliche Sachen sind nicht nur Mailinglisten, sondern irgendwelche von dem Lehrstuhl betriebenen Foren und sowas. Also das wäre, glaube ich, ein riesiger Aufwand. Wir hoffen einfach, dass das Auditorium so überzeugend ist, dass dann alle nach und nach da das benutzen.
Mal eben was für Kurzentschlossene. Ich erzähle euch ein bisschen was über Ken und KenOpen. KenOpen, oder beziehungsweise Ken ist ja bekannt aus dem Fahrzeug, beziehungsweise mittlerweile ja auch weitere mobilen Anwendungen. Die Grundstruktur ist Ken, das heißt, dort sind die eigentlichen binären Daten abgelegt. Um das nachher besser zu programmieren, gehe ich am Ende noch auf KenOpen ein. Ken ist einfach ein Zweibusader, so wie jeder Bus hat gewisse Begrenzungen. Einmal Länge und einmal ist es ein differenzieller Bus, wie man hier übersehen kann. Er ist abgeleitet von der 485. Damit ist es ein differenzieller Bus, was speziell dafür da ist, um äußere Störungen einfließen zu lassen. In Bezug auf gleichmäßige Störungen auf beide Ader, da wir am Ende immer nur die Differenz der beiden Adern nehmen. Das heißt, ich übertrage komplett potenzialfrei und es ist ein Half-Duplex. Es kann jeder Teilnehmer am Bus Daten aussprechen und es gibt gewisse Prioritäten. Das heißt, die niedrigeren Prioritäten werden von höheren Prioritäten auf der Bit-Ebene, wirklich im elektrischen Bereich, überschrieben. Es gibt einen Master und meistens überwiegend Slave. So, wir haben insgesamt zwei Protokollarten. Einmal eine kurze Variante, die nachher auch für die Kommunikation benutzt wird. Das sind 11-Bit und einmal 29-Bit, um zum Beispiel auch Datenübertragung zu machen. Das heißt, ich kann ein Device auch neu flashen bzw. neue Informationen überzugeben. Und im unteren Teil, da ist eigentlich das Interessante, um überhaupt Ken für unterschiedliche Devices zu machen. Ken per Default ist eigentlich nur über die 11 bzw. 29-Bit festgelegt. Da hat man sich aber überlegt, wir könnten unterschiedliche Device-Arten nehmen. Wir sagen ganz einfach zum Beispiel einen Antrieb, einen Sensor, einen Aktor und so weiter, damit man da dann feststellt, was ist jetzt der Teilnehmer und welche Funktion er hat. Und da hat man dann in dem oberen Level, deswegen sieht man da auch zum Beispiel Master, Slave und verschiedene Arten von Handlers, Emergency Sync, um zum Beispiel allen gleichzeitig die Übernahme zu geben, beziehungsweise unterschiedliche Arten, SDO und PDOs. SDOs sind Configurations. Diese Configurations laufen in dem Pre-Modus. Das heißt, wenn die Teilnehmer noch nicht aktiv am Bus teilnehmen, dürfen sie dennoch lauschen. Dort darf ich zum Beispiel auch Einstellungen verändern. In Bezug im Geschwindigkeiten, Grundeinstellungen, Rampen und so weiter. Nach dem Operation kommunizieren meine Teilnehmer nur noch mit PDOs. PDOs sind einfach Prozessdaten. Die sind dafür da, um eben auf gewissen Adressen auf dem Bus permanent anzuliegen. Und die Teilnehmer, die diese Adressen ebenfalls bei sich im Mapping haben, übernehmen die und können sie dann weiterverarbeiten. Der Unterschied zwischen Ken und KenOpen. KenOpen hatte ich ja gerade in der ersten Folie, hat auch eine spezielle Registerarten. Das heißt, in erster Linie ist es nachher dieses ganze KenOpen-Geraffel, was oben auf der Bit-Ebene aufgesetzt wird, sind überwiegend Tabellen mit Pointer auf Tabelle. Das heißt, in welchem Register ist jetzt das Mapping? Ich kann zum Beispiel PDOs unterschiedlich mappen. In Form auf, ich habe einen Input, der ist jetzt 6 Bit breit, dann mache ich auch nur ein Mapping auf 6. Ich kann aber auch PDOs auf 32 Bit mappen. Und dieses Mapping steht in einer Tabelle. Aus dieser Tabelle zeigt dann wieder ein Pointer auf die eigentlichen Daten. Die Daten werden einfach nur mit Node-ID und Daten auf den Bus gesendet. Die unterscheiden sich zum Beispiel von sendenden und empfangenden PDOs mit Node-ID. 180 sind sendende und der dazugehörige empfangende wären 200. In dem Fall die letzte Ziffer, 188 wäre Node 8 und 208 wäre dann eben die sendende Node 8. Das heißt, es wird einfach nur unterschieden in den letzter Ziffer 180 oder alles 180 plus Node-ID beziehungsweise 200 plus Node-ID gibt dann eben, ob ich senden, empfangen bin beziehungsweise welche Node-ID ich bin. Ja, das sind einfach mal die Grundstrukturen. Klingt kompliziert, wenn man sich ein halbes Jahr eingearbeitet hat, hat man es verstanden. Und da das Ganze einigermaßen genormt ist, geht das auch. Gut, irgendjemand, der mit der kleinen kurzen Einführung noch Ideen, Fragen? Ja, verstanden wäre zu viel verlangt. Der Benutzer selber hat ja nur das Enddevice. Das heißt, er sieht jetzt die Geschwindigkeitsangabe und tritt aufs Pedal. Dahinter hängt dann eben die Kommunikation. Das heißt, der Programmierer selber muss natürlich wissen, wohin ist meine empfangende Einheit und wo schicke ich die zu empfangenden Daten wieder hin. Das heißt, es ist... Den Daten was? Ja, also es gibt keine große Beschränkung für Eingriff. Das heißt, wenn ich das Protokoll verstanden habe und weiß, was ich gerade erwarte, kann ich natürlich auch extern mich einhängen und sagen, von wegen, wir fahren ja mal 120.
Gibt es einen Warnungssticker in den Autos?
Nee, das nicht, aber es ist natürlich Sicherheit durch Obscurity. Das heißt, ich klemme mich an und müsste erstmal 3-4 Wochen lang lauschen, damit ich überhaupt weiß, welche Mächtig was macht. Ja, ich kann entweder alle Knoten resetten oder einen speziellen Knoten an sich. Das wird verhindert, indem eben die einzelnen Bussysteme voneinander getrennt werden. Das heißt, diese typischen User-IDs sind softwaremäßig und hardwaremäßig von dem eigentlichen Kernbus getrennt.
Laut der Liste im Wiki sind wir am Ende. Wir haben aber noch 20 Minuten. Das heißt, es passen noch, naja, 4 kriegen wir noch hin.
Neo 3. Fischshell. Wer will was zu Fischshell hören? Also, pass auf, dann erzähle ich noch was. Oh, jetzt sehe ich das nicht, was ich hier eingebe. Wer kennt alles die Fischshell?
Ja, genau.
Ah, zu wenige. Also, ihr denkt alle, die Bash wäre das, was man benutzen sollte. Oder die Z-Shell wäre schon das absolute Nonplusultra. Ich sag euch, richtig cool ist nur die Fischshell. Fisch steht für Friendly Interactive Shell. Und die Shell ist explizit, wie geht das größer hier? Die Shell ist explizit für interaktive Benutzung vorgesehen. Das heißt, es ist ausdrücklich erwünscht, dass man die nie in Skripten als direkt als Skript oben verlinkt. Kann man natürlich machen und dann die auch für Skripte benutzen, aber die ist langsam. Also das für Skripte gibt es eben die Dash oder schlankere Shells. Die Shell hat dafür Features eingebaut, die andere Shells nicht haben. Zum Beispiel... Syntax-Highlighting. Ihr seht, sobald der Befehl fertig geschrieben ist, wird der Befehl grün. Wörter werden, die unterstrichen sind, sind Dateien aktuelle. Ich kann auch schreiben,
Einrückung. Einrückung kaputt beim Rückzug. Also er wird zurück eingerückt, aber hier gibt es einen kleinen Bug drin, der das nicht ganz zurückrückt, aber immerhin. Ja. Das Schöne an der Fischel ist, die ist sehr, also die ist wirklich aufgeräumt von der Syntax und man kann die sehr einfach erlernen. Es gibt in die Fisch-Config, die ist in .config Fisch. Und da gibt es Verzeichnisse, Functions und Completions. Was da drin liegt, zum Beispiel in Functions, ist direkt eine Funktion, zum Beispiel SL. Ach, SL. Ja, ist ein Alias für LS bei mir. Oder Type. Naja, ihr kennt ja SL. Das muss man unbedingt selbst als Alias haben. Vielleicht ist man ja auf dem Rechner, wo so ein komischer Admin ist, der das Programm installiert hat. Da ist es besser, man hat es selber als Alias. Ja, oder Doppelpunkt W. Auf jeden Fall, Dateien, die hier drin sind, werden sofort als Funktionen ausgeführt. Man braucht die nicht noch extra mit source.bashrc wieder neu einlesen und sowas. Es ist sehr angenehm, das Ganze zu entwickeln und die Syntax ist echt sehr schick. Ich kann ja mal eine Completion zeigen. Zum Beispiel hier die Completion für Evans und da sehen wir, ist also relativ aufgeräumt, es soll einfach nur PS, PDF und DVI completen. Hierzu gibt es eine Doku, Complete und dann gibt es da Kommandozeilenoptionen, dass Evans eben completed werden soll und eine Datei, die hier in Completions drin liegt, die den Namen des Programms hat, Evans.fish, die wird auch automatisch eingelesen, sobald ich irgendwie am Anfang Evans eingebe. Jetzt wird in diesem Moment, wo ich den Space gedrückt habe, wird die Datei neu eingelesen. Das heißt, ich kann das wirklich sehr schön live entwickeln. Also Fisch ist super. Und unmaintained. Also Leute, programmiert an der weiter. Ja, ich weiß, aber es gibt... Aber es gibt in Git-Repository, die haben das irgendwie geforkt, aber noch nicht so richtig offiziell und da gibt es ein paar Updates, ein paar Patches. Also, aber es sind auf jeden Fall coole Features. Oder portiert es in die Z-Shell. Es gibt ein paar, die portiert sind. Ja, die Ziffs, aber die war auch noch nie so ganz ausgereift. Also die hat das Syntax-Highlighting noch nie zum Beispiel. Echt? Na? Ich erkenne einen String und so, das ist schon cool. Okay, weitere Talks von euch. Wir haben noch immer noch 20 Minuten. Jetzt wirklich.
Jetzt Neo 3.
Wer kennt noch nicht das Neo-Layout? Ich war ja gestern unten am Stand. Also. Hey, das kennt jeder. Will doch von jemand von euch einen Instant Talk. Ist der Kurt hier? Der Kurt wollte noch was erzählen, hat er mir vorhin gesagt.
Und auch alles Open Source.
Ansonsten, wer gestern nicht bei meinem Stand unten war, oh, jetzt gehen die Ersten, die langweile ich dann wirklich. Ben hat 20 Minuten Zeit. Oh. Das würde ich aber auch sagen. Also, wer gestern nicht an meinem Stand unten war, da kommt der Kurt, du kannst ihm gleich auch noch was erzählen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was, nie? Okay. Also wer hat sich schon immer mal gefragt, warum die Tasten hier ein Viertel versetzt sind und dann die 2 zu dem U ein Viertel versetzt und das Ü dann zu der 2 ein Viertel versetzt ist? Also das sind natürlich nicht die normalen Tasten, aber warum das die Tasten so aufgebaut sind. Wer weiß es? Wer war an meinem Stand unten? Ja, ein paar. Also eine Schreibmaschine hat 4 Reihen und hat ganz viele Hebel. Und irgendwie müssen die Hebel mechanisch untergebracht werden. Ne? Das heißt, ich habe hier dahinter einen Hebel, der bedient die erste Type. Hier dahinter ein Hebel, der muss natürlich an diesem örtlich vorbeigehen. Dann ist der nächste Hebel hier und der letzte Hebel ist hier. Und dann geht es wieder von vorne los. Hier, hier, hier und hier. Ist total sinnvoll, ist wirklich cool gebaut, mechanische Meisterleistung, besonders für die heutigen Computer. Und das Coolste am Ganzen finde ich ja, auch Smartphones haben das Layout wieder. So, ne? Also so ist das Layout aufgebaut, hat sich gehalten bis heute, Scholz hat das entwickelt. Der Sinn der Tastaturanordnung war dann, wenn man diese alle nacheinander so aufspannt, also erst die Taste, dann die Taste, dann die Taste, dann die Taste, die, und die alle an der Kette aufspannt, dann müssen die, die häufig vorkommen, möglichst ein Stück voneinander entfernt sein, damit die sich nie verhaken, weil die sich schneller verhaken, wenn die halt nebeneinander liegen. Also wenn eben die und die nebeneinander liegen oder die hier ist ja auch nicht so weit weg von der hier, weil sie hier dann wieder liegt. Ne? Also die müssen dann eben weit voneinander weg sein. Dann gab es Entwicklungen in den 30er Jahren vom Herrn Dvorak, was ein Vetter oder ein Verwandter vom Dvorak war, der in den USA gelebt hat, der Herr Dvorak, und der hat eine Untersuchung gemacht, wie man möglichst gut die Tastenbelegung gestalten sollte, damit sie eben nicht mehr nach den ich verhake mir die Typen Constraint aufgebaut ist, und hat das Dvorak-Layout aufgebaut, für das Englische optimiert. Das ist in den 30er Jahren schon gewesen, ist standardisiert mittlerweile und auch in Betriebssystemen, die wir alle nicht benutzen, eingebaut, also zum Beispiel Windows. Aber auch ein Betriebssystem eingebaut, die wir alle benutzen, zum Beispiel Linux. Dann gab es in den 80er Jahren nochmal eine Untersuchung vom Meyer. Da gab es ein Layout, was für die europäischen Sprachen versucht wurde zu optimieren, also was alle europäischen Sprachen betrachtet hat und ein paar freie Felder gelassen hat für noch Zeichen wie das SZ, Ü, Ö was, oder die Akzente, Sprachen mit Akzenten, die dann eben speziell eine Taste extra brauchen. Der da so ein europäisches Layout gemacht hat. Und danach gab es eigentlich relativ viele Layouts, also die alle das eine oder andere optimiert haben. Und ich habe hier das Neo-Layout aufgelegt. Das ist für die deutsche Sprache geschrieben. Wir sehen also hier, ist es, wie das bei vielen ist, die Vokale, hier die ganzen Konsonanten. Und wenn man jetzt an den Talkshows denkt, das Ernstl, E, N, R, S, T, das ist alles hier so beieinander. Es geht also darum, dass man viel auf der Grundreihe bleibt und oft die Hände abwechselt und möglichst wenig mit einem Finger zum Beispiel springen muss, von hier nach hier oder von A nach L. Ihr seht, hier oben sind ganz viele Ebenen geschrieben. Und das ist eine schöne Sache, die es so richtig cool nur bei Neo gibt. Nämlich, wir haben zum Beispiel haben schnell Leute angefangen, hier VI umzukonfigurieren, weil man ja mit HJKL navigieren will. Und du wolltest dich schon melden, Sven. Und da gibt es dann die vierte Ebene, das heißt, ich drücke hier unten den Modifier mit dem Daumen und habe dann hier ein komplettes Steuerkreuz, mit dem ich durch die Gegend navigieren kann. Ne? Es gibt also auch Position 1 Ende und Bild auf, Bild ab, außerdem noch Delete und Backspace, nee, andersrum, Backspace und Delete und Escape und Enter. Und auf der anderen Seite, wenn ich hier unten den Modifier drücke, habe ich hier auf der anderen Seite komplett unter meiner Hand das Nummernfeld, was ich sonst drüben habe, und unten auf dem Daumen die Null. So, macht sich also wirklich gut. Und für alle, die das US-Layout benutzen, weil da die Programmierzeichen besser liegen, mit dem Alt-GR und eckige Klammern und sowas, da gibt es die dritte Ebene. Das heißt, ich habe hier noch einen Modifier, eine Shift-Taste unter drüben, wo das Caps Lock ist. Caps Lock übrigens hier, es gibt eine Webseite Anti-Caps Lock. Stürzt Caps Lock, Caps Lock off oder so, genau. Caps off. Genau. Caps Lock ist eine total wichtige Taste, man muss sie nämlich immer dann drücken, wenn man sie versehentlich gedrückt hat. Was wären wir ohne die Taste? Also könnte ich es ja nie wieder ausschalten. Genau. Und da gibt es also die ganzen Klammern und die sind auch nie irgendwie angeordnet, die Sonderzeichen. Die sind auch nach bestimmten Regeln. Wir haben so eine lange Liste gemacht, was braucht man für Bi- und Trigramme in Programmiersprachen, in Markup-Languages und in so vielen Sachen, die man mit dem Computer macht. Ein Beispiel ist hier, Stern Slash liegt dann eben so, dass man das schön drücken kann, Slash Stern und Stern Slash. Die Klammern hintereinander, Pfeile braucht man immer in Perl und in Java und in was weiß ich alles, immer irgendwelche Pfeile oder in Chats, wenn man einen Pfeil schreiben will. Doppelpunkt, Minus, Klammer zu, so ganz wichtige Sachen. Ist gleich, ist auch ein Pfeil hier. Ungleich zum Beispiel hier, dass das eben schön nebeneinander liegt. Ne? Also das ist, hat auch eine Evolutionsstufe schon durchlebt mit Optimierung. Genau, Neo-Layout. Ah, wieder 5 Minuten rum.
Noch ein Instant Talk.
Hallo. Hallo, ich bin's wieder. Ich wollte nur eine. Hallo. Ich bin's wieder. Ich wollte nur eine kurze Info abgeben. Das mit den Cookies funktioniert jetzt. Ja, einwandfrei. Ich habe nur eine kurze Veränderung noch machen müssen. Also ja, schaut euch das Projekt an, ladet's runter, habt Spaß damit, verändert's und ja, wenn ihr die Zeit noch übrig habt, ich bin auch bei CoderWall.
Mir fällt gerade noch was ganz Cooles ein, was ich euch unbedingt erzählen muss.
Das hat mich nämlich irre begeistert.
Nee, also pass auf, und zwar Orgelpfeifen. Orgelpfeifen sind ja irre teuer zu bauen, besonders wenn man die ganz großen baut. Ne? Es ist, man muss ja immer größer bauen, je tiefer der Ton wird. Und es ist ja so, ich hatte das ja vorhin erklärt, die Töne sind alle, also man kann die alle so in diese Fourier-Transformation zerlegen. Und in ein Vielfaches der Grundfrequenz. Und jetzt ist es so, wenn man zwei Töne spielt und die sind, oder drei Töne und die sind bei 1000, 1100 und 1200, dann ist es ja, wenn man das runterbricht, eigentlich könnte man das als 100 Hertz Ton deuten, der da oben nur drei Ausprägungen hat. Und das haben sich die Orgelbauer zunutze gemacht und haben einfach statt so eine riesen Pfeife zu bauen, einfach drei kleine gebaut und dann hört man einen tiefen Ton, obwohl eigentlich drei kleine spielen. Und das kann ich euch vormachen. Es funktioniert. Das ist cool. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Ich spiele jetzt zwei ganz hohe Töne und wenn ich es gut hinkriege, dann hört man einen tiefen Ton. Muss ein bisschen probieren, das geht auch. Tut nicht so gut. Ich hätte mir vorher das Intervall mal raussuchen sollen, was ich spielen muss. Aber das funktioniert wirklich. Also, naja. Man hört dann so ein tiefes Brummen. Und wenn ihr, also beim Orgelbau haben die das wirklich gemacht, um eben das zu sparen. Ich kann ja noch ein bisschen suchen und ihr habt noch einen Talk oder so. Ganz kleinen. Hört ihr das mitschwingen so unten? Komm, nick mal, dann höre ich auf.
Echt cool, wie viel Physik hier in so einem Ding drin steckt.